Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Ja, in der Schwangerschaft macht man sich ja oft sehr viele Gedanken auch über die Ernährung und auch sonst. Also ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem Leben, aber ich habe mir irgendwie schon immer viel Gedanken über Ernährung gemacht und mache das auch heute noch. Und es gibt ja die unterschiedlichsten Ernährungskonzepte und Ratschläge, die man so finden kann. Und heute wollen wir über die traditionelle chinesische Medizin sprechen und die entsprechende Ernährungsweise. Ich habe dafür eine wunderbare Interviewgästin bei mir hier im Podcast. Es ist Dr. Antonia Danz und sie hat schon viele Bücher geschrieben über die Ernährung nach der traditionellen chinesischen Medizin und ich finde, dass das Interview super spannend war. Ich habe noch ganz viele Sachen gelernt, auch Dinge nochmal anders zu sehen oder andere Bilder zu bekommen über die gleichen Informationen oder ähnliche Informationen, die man vielleicht schon mal hatte oder wie man es vielleicht auch schon mal so gefühlt hat und plötzlich gibt es da dazu ein Bild, eine Metapher, die da vielleicht hilfreich sein kann. In diesem Interview gibt es viele praktische Hinweise, praktische Ideen, was du machen kannst, um dich und deinen Körper gut zu unterstützen. Und ich fand es auch darüber hinaus sehr spannend. Also auch wenn ich jetzt nicht schwanger bin, habe ich sehr viel mitnehmen können, wie ich mein Verdauungssystem und meinen Körper ja gut unterstützen kann. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview. Herzlich willkommen, liebe Antonia. Du bist diplomierte Ökotrophologin und promovierte Ernährungswissenschaftlerin. Zunächst hast du eine Ausbildung in chinesischer Diätetik gemacht, sowie zahlreiche Fortbildungen in chinesischer Medizin. Außerdem bist du Dozentin für die Diätetik der chinesischen Medizin an der Universität Witten-Herdecke. Und du hast verschiedene Bücher geschrieben über bewusste Ernährung, Wechseljahre, gesund älter werden, Wohlbefinden und Wohlfühlgewicht sowie Achtsamkeit. Außerdem bist du Mitglied des beratenden Arbeitskreises des Frauengesundheitsportals der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und ich freue mich sehr, dass wir heute mit dir über die chinesische Medizin sprechen können und da vor allem über die Ernährung. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Vorstellung, dass ich hier in diesem Rahmen quasi mein Wissen weitergeben darf. Ganz kurz vielleicht zur Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die ist ja jetzt umbenannt worden in Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit.
Ah, okay. So. Antonia, wie bist du denn dazu gekommen? Wie bist du zur chinesischen Medizin gekommen?
Das ging eigentlich los mit einer Frustration nach meiner Doktorarbeit über den, wie ich zu der Zeit fand, sehr reduzierten Blick von der Ernährungswissenschaft auf das Thema Ernährung. Und ich bin zufälligerweise auf ein Buch gestoßen von Barbara Temmeli, die jetzt leider schon verstorben ist, die sich das Thema chinesische Medizin, also die Diätetik, daraus ja zu so einer Lebensaufgabe gemacht hat, die hier in den Westen zu bringen. Und das Buch hat mich sofort fasziniert. Also dieser ganzheitliche Blick auf das Thema, auch die philosophische Betrachtung. Und je länger ich mich damit beschäftigt habe und es dann auch im universitären Kontext weitergegeben habe, aber auch in Beratungen, umso mehr finde ich in neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen dieses alte Erfahrungswissen bestätigt. Ja, und das ist auch nichts Fremdes. Es ist etwas, was man sehr gut und einfach auf unseren Kulturkreis übertragen kann. Viele denken, wenn sie TCM hören, oh, es wird kompliziert. Man kann das sehr einfach machen. Ich mache das auch einfach in meinen Beratungen, auch in meinen Büchern. Man kann natürlich wie in allen Themen in die Tiefe einsteigen und das kann auch komplex werden. Aber man kann die wesentlichen Empfehlungen sehr einfach vermitteln.
Ja, wir wollen ja heute hier vor allem auch über Schwangerschaft und Stillzeit sprechen, also was man da tun kann als Schwangere oder als Stillende, um ja dem Körper etwas Gutes zu tun und vielleicht hast du da schon so das ein oder andere, was du empfehlen kannst.
Ja, das kann ich. Es ist nur so, dass in der chinesischen Medizin, das ist ja nicht jedem geläufig, also was ist die chinesische Medizin? Auf welchen Grundlagen basiert die? Und ich beschreibe das gerne als eine andere Landkarte des gleichen Gebiets, also des Gebiets Mensch, das Leben. Und man braucht ein paar Grundinformationen, um diese Landkarte zu verstehen. Und es geht auch gar nicht darum, ist jetzt die westliche Medizin oder Ernährungswissenschaft die bessere Landkarte oder die chinesische Medizin. Es geht darum, wie ich individuell besser an mein Ziel komme. Und im Falle der Schwangerschaft überhaupt erstmal schwanger zu werden, eine gute Schwangerschaft zu haben, eine schöne Geburt zu haben, dass Mutter und Kind gesund ist, also was man sich wünscht. Und wenn ich mit der Landkarte der chinesischen Medizin gut dahin komme, dann benutze ich die. Aber wie gesagt, das ist nicht jedem verständlich, deshalb müssen wir vielleicht das ein oder andere ein Stück weit kurz dazu erläutern, ohne da sehr in die Tiefe zu gehen.
Sehr gerne.
Gut. Also, eine Sache, die im Zentrum der chinesischen Medizin steht, ist, dass in deren Betrachtungsweise alles im Universum Qi ist. Also eine Form von Lebensenergie, dem Ursprung alles Seins. Also alles wird quasi durch dieses Qi, die Lebensenergie, angetrieben. Unsere Muskelfunktion, unser Denken, die Immunabwehr, alles wird quasi aus diesem Qi gespeist. So, und wenn wir genügend Qi zur Verfügung haben, genügend Lebensenergie und die Energie frei fließt, dann finden wir uns gesund, vital und es geht uns gut. Ja? Und wir haben letztendlich von unseren Eltern ein gewisses Maß an Lebensenergie mitbekommen. Also wir könnten sagen, unsere genetische Disposition, das nennt man die vorgeburtliche Energie, das, was wir mitbekommen haben. Und es gibt aber auch eine nachgeburtliche Energie. Und die wird vor allen Dingen aus der Nahrung gespeist und aus der Atmung. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie bekomme ich genügend Energie aus der Nahrung, um wieder auf die Schwangerschaft zu kommen, genügend Lebensenergie für mich und das in mir heranwachsende Kind zu bekommen. So. Mhm. Das klingt auch erstmal alles gar nicht so neu oder fremd, also im Vergleich auch zu den westlichen Dingen. Jetzt kommt aber diese andere Landkarte ins Spiel. Nach der chinesischen Medizin ist die Umwandlung der Nahrung in körpereigene Energie, also in diese Lebensenergie, wird wie eine Art innerer Kochvorgang beschrieben. Also das ist unsere Kraftzentrale und die Umwandlung der Nahrung in körpereigene Energie ist quasi ein Verkochungsprozess. Mhm. Und ich benutze in der Beratungspraxis ganz gerne ein Modell oder eine Metapher, die ich auch inneren Kochtopf nenne, um das zu veranschaulichen, weil mir ist es auch wichtig, dass die Frauen, ich berate ja vor allen Dingen Frauen, weil ich einen Schwerpunkt Frauengesundheit habe, dass sie verstehen, warum sie bestimmte Lebensmittel vorzugsweise essen sollten in der Schwangerschaft, wie die Zubereitungsweise ist, dass es einen Einfluss hat, wann sie essen, wie sie essen, dass sie das verstehen und nicht einfach irgendeine Liste abarbeiten. So. Und mit diesem Modell kann man sich das sehr einfach herleiten, was ich dann auch erstmal als grundsätzliche Empfehlung weitergeben würde, bevor wir vielleicht auf das ein oder andere spezielle Schwangerschaftsübelkeit, Wassereinlagerung und so weiter kommen. So, wir können uns quasi unseren Magen wie einen inneren Kochtopf vorstellen. Und alles, was wir essen und trinken, kommt in diesen Kochtopf hinein. Und unter dem Kochtopf ist eine Feuerstelle. Und wenn es alles gut durchgekocht ist, dann können wir uns das so vorstellen, dass über dem Kochtopf so ein feiner, klarer Energiedampf entsteht. Und über dem Kochtopf ist eine Abzugshaube, die zieht diesen feinen Energiedampf nach oben ab. Und an die Abzugshaube sind so kleine Energieschläuche angeschlossen. Und wenn die Abzugshaube das nach oben abziehen kann, dann zirkuliert die Energie, quasi diese Lebensenergie, an die Orte des Verbrauchs. Also das Gehirn zum Denken, die Muskulatur für die Bewegung, das Herz zum Pumpen. Und dass wir so viel von diesem Energiedampf produzieren, dass er bis in die Extremitäten geht, also bis in die Hände, dass sie warm sind, dass sie kraftvoll sind. Ja? Mhm. Das ist der optimale Fall. Also so soll es sein. Mhm. Wenn das, was ich esse, wann ich es esse, wie ich es esse, wie es zubereitet wird, all die Faktoren sind wichtig, dann kann man sich das so vorstellen, dass nicht dieser klare Energiedampf entsteht, sondern so ein trüber Energiedampf. Heute ist ja tolles Wetter, wahrscheinlich in Berlin auch, nehme ich mal an, hier auf jeden Fall. Aber man kann sich das wie so einen trüben Regentag vorstellen. Alles wird schwer und zieht nach unten. Und so ist es dann quasi auch ein Stück weit mit diesem trüben Energiedampf. Die Abzugshaube muss mehr Energie aufwenden, um diesen trüben Energiedampf nach oben zu ziehen. Mhm. Das heißt, die Energie, die ich mehr aufwende, kann mir dann woanders fehlen. Stichwort Müdigkeit, ne? Mhm. Oder auch eine Antriebslosigkeit oder auch eine Schwere. Weil das System muss einfach viel mehr arbeiten. Das wird zwar dann über dieses Schlauchsystem an die Orte deshalb rauszirkuliert, aber ich kann nur diesen klaren Energiedampf verwenden. Das heißt, das Trübe muss ausgeschieden werden über Stuhl, über Urin, über die Haut. Und wenn das immer wieder anfällt, also es ist normal, dass etwas von diesem trüben Energiedampf anfällt, quasi ein Stoffwechselprodukt, was wir nicht verwenden können, was auszuscheiden ist, aber wenn ich mein System immer wieder überfordere und es damit schwäche, dann fällt eben vermehrt von diesem trüben Energiedampf an. Mhm. Und dann kann es, in der chinesischen Medizin nennt man das krankhafte Nässe oder krankhafte Feuchtigkeit, kann das im System sozusagen bleiben. Mhm. Und das kann sich in unterschiedlichen Formen zeigen. Zum Beispiel Wassereinlagerung, eine unverhältnismäßige Gewichtszunahme, auch ein erhöhter Blutzuckerwert ist eine Nässeansammlung quasi im Blut oder auch erhöhte Cholesterinwerte. Mhm. Also so kann man sich das bildhaft vorstellen, dass letztendlich all diese Faktoren, die auch zu vielen, ich sag mal, Beschwerden in der Schwangerschaft führen können, durch einen unvollständigen Prozess der Umwandlung der Nahrung entsteht, weil ich mein System überfordere. Und natürlich haben wir alle eine unterschiedliche Veranlagung. Es gibt große Kochtöpfe, kleine, aus Email, aus Edelstahl. Auch das Feuer kann unterschiedlich groß sein. Das ist aber gar nicht so relevant. Also ich vergleiche das gerne, ohne jetzt eine Marke zu bewerten, mit einer Mercedes-Ausstattung oder einer VW-Käfer-Ausstattung. Das ist nicht so relevant, sondern es geht darum, mein System adäquat quasi zu befüttern mit dem, mhm. was ich esse, wann ich esse, wie es zubereitet ist, damit ich, wenn ich meinen VW-Käfer pflege und damit gut umgehe, komme ich damit überall hin. Mhm. Und ich kann auch einen Mercedes mit 150 Sachen, sage ich immer, an die Wand fahren. Also es geht wirklich darum, diese Lebenspflege im Sinne meiner Veranlagung zu nutzen. Mhm. Diese kleine Kraftzentrale eben optimal zu nutzen. Und das kommt dann in so Übergangsphasen wie der Schwangerschaft, auch der Pubertät oder Stillzeit oder auch Wechseljahre sind Übergangsphasen, die beanspruchend sind. Da ist es besonders wichtig, diese Kraftzentrale zu stärken und sie nicht zu überlasten und zu überfordern. Mhm. Ja?
Ja. So. Das sind total spannende Bilder. Also ich arbeite hier auch im Hypnosebereich ganz viel mit Bildern.
Das mache ich auch.
Ja, genau. Das finde ich schön, mal so ein anderes Bild vom Körper zu haben.
Genau, genau. Und das finde ich auch das Spannende an der chinesischen Medizin. Wird sehr viel mit Bildern gearbeitet auch, mit Metaphern. Und letztendlich wissen wir ja alle sehr wohl und gut, wir haben ja so viel Erfahrung mit Ernährung gemacht, was uns gut tut und nicht. Mhm. Wenn wir nicht so viel Wissen quasi in unserem Kopf hätten und gerade wenn es natürlich um solche wichtigen Phasen wie die Schwangerschaft geht, wo auch Ängste mit verbunden sind und wir uns noch mehr Wissen anlesen, da wieder zurückzukommen in dieses Gefühl und dieses Wahrnehmen, weil die Dinge sind ja letztendlich einfach. Ich sollte mich nach dem Essen vital fühlen und kraftvoll fühlen. Ich sollte mich nicht müde fühlen. Ich sollte auch keine Blähung haben oder Wassereinlagerung. Das sind alles Hinweise und Zeichen dafür, dass das, was ich esse oder wie es zubereitet ist, mein System überfordert. Und das ist eine gute Leitlinie quasi, um damit weiterzugehen und so ein eigenes Rückkopplungssystem zu haben. Und mit der Zeit komme ich da auch wieder hin, wenn ich eine gewisse Anleitung habe, mir dazu vertrauen. Ja?
So. Ja. Und gibt es da so ganz konkrete Dinge, also wenn wir jetzt schauen und dieses Bild nehmen, gibt es irgendwie sowas, wo du sagst, ja, optimal wäre es eben, also dieser Kochtopf braucht halt dies und dies und dies, damit er gut arbeiten kann und nicht überlastet wird? Oder ist es auch was anderes in der Schwangerschaft oder wenn man nicht schwanger ist zum Beispiel?
Also es gibt so ein paar Grundempfehlungen, die nenne ich Basisempfehlungen, die habe ich auch in all meinen Büchern, verwende ich die, weil es grundsätzlich, egal ob ich jetzt in der Schwangerschaft bin, in der Pubertät oder wenn ich mit Gewichtszunahmeprobleme habe, geht es darum, die Mitte zu stärken. Also das sind so ein paar Basisempfehlungen. Natürlich gibt es auch zusätzliche Empfehlungen, da können wir auch noch gleich drüber sprechen, für die Schwangerschaft, aber das ist eine Basis, die sich für mich auf der Grundlage der chinesischen Medizin und eben aus meiner Erfahrung, ich mache das ja auch schon über 20 Jahre, herauskristallisiert hat. Eine ganz elementare Empfehlung ist, die sich auch ein Stück weit aus diesem Bild erklärt. Mhm. Wenn wir sagen, dass die Umwandlung der Nahrung ein Kochvorgang ist, ein innerer Kochvorgang, dann wird klar, dass alles, was gekocht ist, weniger Verdauungsfeuer braucht. Mhm. Alles, was roh ist, braucht mehr Verdauungsfeuer. Das heißt, wenn ich in der Phase bin, wo ich mein System vielleicht eher ein bisschen viel arbeiten muss und geschwächt ist oder je nachdem, wie ich in die Schwangerschaft auch reingehe, wie meine Veranlagung ist, ist es wichtig, das System eher zu entlasten, um ihm die Arbeit einfach zu machen. Das heißt, eine Basisempfehlung, mehr gekochte Nahrungsmittel zu essen. Also zum Beispiel zum Frühstück schon ein Porridge zu essen. Mhm. Das muss auch nicht immer der klassische Haferporridge sein. Gerste ist ein sehr gutes Getreide. Hirse, gerade beide Getreide, super gut, wenn Wassereinlagerungen da sind, mhm. weil die diese Wassereinlagerungen ausleiten, um damit auch zu variieren. Was die Rezepte anbelangt, einfach unterschiedliche Getreide zu verwenden und selber auch herauszufinden, was tut mir gut, was schmeckt mir, abzuwechseln. Also diesen mit einem Porridge anzufangen. Und das sind auch meine Empfehlungen. Einfach mal für eine Woche die Brotmahlzeit weglassen, ein Porridge essen für eine Woche und so schauen, wie geht's mir damit. Für die Frauen, die morgens noch keinen Hunger haben, das liegt oft daran, wenn das Abendessen sehr spät ist und sehr üppig ist, manchmal ist es auch ein zeitlicher Grund oder ein sozialer Grund, man sitzt sich zusammen, dann ist quasi das System noch die ganze Nacht damit beschäftigt, diese Nahrung umzuwandeln in diesen körpereigene Energie. Und dann habe ich am Morgen auch noch keinen Hunger, dann habe ich wahrscheinlich auch eine Übelkeit. Übelkeit ist ein Zeichen, dass der Magen überfordert ist. Das heißt, diese beiden Dinge, das Abendessen dann tatsächlich so zu gestalten, was für den inneren Kochtopf einfach ist, und da komme ich gleich darauf zu sprechen, es weicht ein bisschen ab von dem, was wir denken, was leicht zu verdauen ist. Also das Abendessen möglichst früh, nicht so üppig und leicht zu gestalten. Und das hängt auch damit zusammen, das ist eine weitere Empfehlung, dass dieser Kochtopf morgens und mittags am besten arbeitet. Ganz gemäß der Volksweisheit, morgens wie eine Kaiserin, mittags wie eine Edelfrau, abends wie eine Bettelfrau. Also viel dieser Empfehlung aus der TCM abgeleitet, finden wir auch eigentlich in unserem Kulturkreisen in alten Volksweisheiten. Das ist nichts Neues in vielen Dingen und sehr leicht nachvollziehbar. Das heißt, abends hat dieser Kochtopf schon sehr viel gearbeitet und der ist nicht mehr so effektiv. Deshalb ist es wichtig, besonders abends ein leicht zu verarbeitendes Essen zu haben. Und es ist eben nicht der Salat, weil wir denken, Salat ist leicht, hat wenig Kalorien. Mhm. Der ist eben roh, braucht mehr Verdauungsfeuer. Das habe ich abends nicht mehr in der Form. Oder auch, was auch gerne gegessen wird, also fettarmes Joghurt zum Beispiel, also all das, was wir oft so als kalorienarm bezeichnen, braucht viel Verdauungsfeuer und ist eher eine Überforderung. Das heißt, abends vor allen Dingen eine Suppe, ein Eintopf, ein einfaches Gemüse, Getreide, Gericht, also nicht eine Brotmahlzeit, nicht die Rohkost oder nicht noch ein paar Tomatenschalen oder Gurken drauf, weil jetzt kommt noch ein anderer Begriff mit ins Spiel, das nennen wir die Thermik eines Lebensmittels. Das ist etwas, was in der westlichen Ernährungswissenschaft noch nicht beachtet wird, was aber ein wesentlicher Faktor in der chinesischen Medizin hat und jeder kann das auch leicht nachvollziehen. Das heißt nicht, dass wir die Temperatur des Lebensmittels messen, sondern jedes Lebensmittel entweder kalt, kühlend, neutral, warm oder heiß auf unseren Körper. Und das können wir auch leicht nachvollziehen. Wir wissen, wenn wir einen Ingwertee trinken, dann wird uns warm. Vielleicht fangen wir sogar an zu schwitzen. Wenn wir einen Joghurt essen, auch wenn es nicht aus dem Kühlschrank kommt, dann kühlt uns das. Das heißt, ein Lebensmittel hat einen Einfluss auf unseren Stoffwechsel aufgrund dieser Thermik. Und wenn ich viele Nahrungsmittel esse, die kühl oder kalt sind von der Thermik her, dann muss ich viel einheizen. Wenn ich vielleicht sowieso schon zu kalten Händen, kalte Füßen, schnellem Frieren neige, was einige Frauen tun, ist es eher ein Zeichen, dass mein Feuer unter einem Kochtopf eher ein kleines ist. Das heißt, viel mehr warme, gekochte Nahrungsmittel, mich entsprechend der Saison zu orientieren, Region, weil die Natur ist eigentlich so perfekt eingerichtet, dass sie uns genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort das liefert, was wir brauchen. Wenn wir aber zum Beispiel jetzt nochmal zur Gurke und zur Tomate zurück, die sind beide kühl von der Thermik. Das sind ja auch Sommergemüse. Wenn ich die aber im Winter esse, weil ich sie zu jeder Jahreszeit bekomme im Supermarkt, dann führe ich mir nicht nur was Rohes zu, sondern ich führe mir was kalt, kühlendes zu von der Thermik. Und wenn ich das noch am Abend esse, habe ich drei Faktoren, die mein System überfordern. Ja.
Mm, yeah.
Und das ist das Wichtige zu bedenken, auch Frauen, die gerne viel Obst essen, rohes Obst essen oder gerne Südfrüchte. Die sind ja wachsen ja in einem Land, in dem es heiß ist. Mhm. Das heißt, es macht dort Sinn, weil die Menschen dort kühlen sollen. Wenn wir das hier essen, vor allem im Winter oder wenn wir eher zu Kälte neigen, dann ist es eine komplette Überforderung für unser System. Ja.
Und ja, also eigentlich ist es ziemlich logisch, ne, weil wir auch so die Frage gestellt bekommen haben, ja, ist das nicht total kompliziert, TCM, aber du meintest auch gerade im Vorgespräch schon kurz, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert, sondern man kann das gut mit den regionalen Zutaten eigentlich auch umsetzen und das höre ich da jetzt schon so raus.
Genau, man braucht keine speziellen Lebensmittel, man nutzt regionale Lebensmittel, möglichst auch aus kontrolliert biologischem Anbau oder wo man weiß, wo kommen die Lebensmittel eben her, entsprechend der Saison. Das sind so die Basisempfehlungen, also dieses vorwiegend warme Essen, möglichst schon mit dem Porridge anzufangen, ohne sich zu überfordern und zu denken, ich muss jetzt permanent kochen. Man kann die Sachen auch für 2-3 Tage vorkochen, holt die wieder aus dem Kühlschrank, macht die morgens warm, während man in der Dusche ist. Also mit ein bisschen Übung geht das oder Suppen vorkochen als Grundlage. Apropos Suppen, was sehr gut in der Schwangerschaft sind für diejenigen, die Fleisch essen, Kraftsuppen, also eine klassische Hühnerbrühe. Und diese Brühe quasi, wenn man am Wochenende einen ganzen Topf gekocht hat mit 4 Litern, die als Grundlage für andere Suppen oder andere Gerichte zu verwenden. Das ist eine sehr gute Sache. Das machen wir ja auch bei Menschen, die oder traditionell, die krank waren, um die wieder irgendwie auf die Beine zu bekommen. Das heißt ja nur, dass es etwas ist, was das Verdauungssystem nicht so sehr belastet in der Transformation und es gibt mir trotzdem viel Energie. Und das kann ich sehr gut in der Schwangerschaft gebrauchen. Ja?
Ja. Eine kurze Unterbrechung. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, geht das ganz leicht, indem du meinen Podcast abonnierst, ein paar Sterne gibst oder sogar eine kurze Bewertung hinterlässt. Auf diese Weise zeigst du dem Algorithmus, dass der Podcast für andere Schwangere auch relevant ist und sorgst dafür, dass er häufiger angezeigt wird. Ich danke dir sehr und jetzt weiterhin viel Freude mit der Folge.
Also das sind so 3 wesentliche Empfehlung mit dem Saisonalen, das warme Essen, der Rhythmus, also dieses morgens, mittags, abends. Klar, wenn die Schwangerschaft fortschreitet, da passt nicht mehr so viel in den Magen rein, dann sind es eher 5 Mahlzeiten. Trotzdem sollten Pausen, ausreichend Pausen zwischen den Mahlzeiten sein. Also kein Snacking und Grazing, was ich bei manchen Frauen kenne, die Angst vor einer Gewichtszunahme auch haben. Das ist kontraproduktiv, weil dieser innere Kochtopf braucht eine gewisse Zeit, damit quasi diese Energiesuppe entstehen kann, damit dieser klare Energiedampf entsteht. Und wenn ich den permanent befülle, dann kann nicht diese Suppe entstehen und meine Verdauungsorgane, die brauchen ja auch mal Ruhe.
Ja, also das heißt, Hungergefühl ist auch in der Schwangerschaft willkommen, wenn man es nicht übertreibt, sozusagen.
Genau, genau. Es ist eigentlich ein Signal, ich bin jetzt bereit, um die Nahrung gut zu transformieren. Anders ist es beim Süßhunger, also wenn ich einen Süß-Heißhunger habe, das ist ein Zeichen nach der chinesischen Medizin, dass meine Mitte geschwächt ist. Ja, da sollte ich eben nicht auf diese einfachen Zuckersüßigkeiten, Smoothie, Backwaren quasi zurückgreifen, weil das ist etwas, was eher zu dieser Nässeproduktion führt. Das wissen wir auch westlich mittlerweile, dass eben diese einfachen Zucker, zu viel Süßigkeiten kontraproduktiv sind, auch in der Schwangerschaft. Gab es ja auch einen interessanten Vortrag dazu. Das kann man auch aus der chinesischen Medizin eben erklären, dass diese Süßigkeiten, alles, was viel Zucker hat oder schnell quasi so, oder auch Weizen beispielsweise. Das hat aber nach der chinesischen Medizin eher was mit der Thermik zu tun, weil die Thermik kühl ist. Das heißt, hier muss ich wieder einheizen. Wenn mein System überfordert ist, produziert es diesen trüben Energiedampf, die dann unterschiedliche Probleme machen, wie Wassereinlagerung, unverhältnismäßige Gewichtszunahme. Der Blutzuckerspiegel kann unverhältnismäßig ansteigen. Also das erklärt sich anders aus der chinesischen Medizin, aber auch da ist es eine Empfehlung, um wegzukommen von diesen Heißhunger-, Süßhungerattacken, diese Basis zu pflegen, auch im Sinne und Fokus auf Getreide. Nach der chinesischen Medizin gehören die Hülsenfrüchte auch zum Getreide. Es ist ein sehr gutes Lebensmittel, auch für die Schwangerschaft. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das die verträglicher zu machen. All das findet man unter anderem in meinem Buch, aber auch im Internet, wie man das machen kann. Mit der Zeit gewöhnt sich das System auch ein Stück weit daran. Das heißt, Basis Getreide, Hülsenfrüchte, vielleicht auch eher mal ein Kompott als ein rohes Obst zum Beispiel zu essen. Entsprechend für diejenigen, die Fleisch und Fisch essen, dass jeden Tag eine quasi Proteinmahlzeit ist, entweder eine Hülsenfrucht oder ein Fisch oder ein Fleisch. Und wie gesagt, das muss gar nicht das Steak sein, im Gegenteil eher eine Kraftbrühe oder ein langgeschmortes Fleisch, was es mir verträglicher macht. Also milde Garverfahren zu nutzen, das war das, was ich sagte, ist auch wichtig, wie es zubereitet ist. Also nicht die Fritteuse und die Mikrowelle, die schnell viel Hitze in kurzer Zeit aufwenden, sondern langsame Garverfahren. Mhm. Weil man kann sich das so vorstellen, wie so wie die Energie in das Kochgut hineingeht, so wird sie in meinen inneren Kochtopf freigesetzt. Mhm. Und wenn es ein langsamer Vorgang ist, dann kann das auch sich innerlich quasi langsam entwickeln und gestalten und nicht so eine Power, mit denen viele überfordert sind, gerade in der Schwangerschaft.
Mhm. Ja. Ich will noch mal kurz zurückkommen zum Süß-Heißhunger. Bei mir ist es häufig auch einfach Durst, ganz schlicht. Also, dass der Körper das nicht so gut unterscheiden kann, ob er was Süßes braucht oder Wasser.
Ja. Apropos Durst, auch da kann man bei den Getränken einiges Gutes machen, sage ich mal, für diejenigen, die eher kalte Hände, kalte Füße haben. Auch da meine Empfehlung, einfach mal eine Woche lang heißes Wasser zu trinken. Also es ist auch nur ein Schalter im Kopf, quasi nicht einen Teebeutel reinzumachen, sondern nur das heiße Wasser zu trinken. Und im Vergleich dazu eine Woche später mal Mineralwasser zu trinken. Denn auch Mineralwasser ist kühl von der Thermik her. Je mehr Mineralien drin sind, umso kälter ist es. Das ist auch der Grund darum, warum viele Frauen im Winter auch gar kein Mineralwasser trinken möchten, sondern dann eher einen Tee. Aber jeder Tee hat natürlich auch eine Wirkung. Da sollten wir auch in der Schwangerschaft darauf achten. Das heißt, eigentlich ist das optimale Getränk, heißes Wasser oder zumindest Leitungswasser zu trinken, gerade wenn es jetzt wärmer wird, möglichst auf eiskalte Getränke zu verzichten, also keine Eiswürfel reinzutun. Da hat der innere Kochtopf sehr viel zu tun. Auch Kaffee zum Beispiel ist ein Lebensmittel, was, das führt jetzt schon wieder ein bisschen woanders hin, was eine trocknende Wirkung hat, weil sie sagen Durst, also er führt mir eigentlich keine Flüssigkeit zu, die ich brauche. Außerdem hat er nach der Chinesenmedizin auch eine Wirkung, die nach unten geht, und das wollen wir auch vermeiden, weil wir wollen nicht zu viel. Wir wollen schon, dass das Qi frei fließt, dass wir genügend Qi produzieren. Aber wenn zu viel Bewegung da ist, kann es eben auch in der Frühschwangerschaft zu Abgängen führen. Und da sind auch bestimmte Lebensmittel nach der Chinesenmedizin verboten. Ja, die sollte man nicht essen.
Und Kaffee gehört so dazu, dass man das vermeiden sollte?
Sollte man möglichst vermeiden. Also so eine Tasse ist in Ordnung, eine kleine Tasse, aber da gehört auch zum Beispiel sehr scharfe Gewürze wie Chili oder Cayennepfeffer, auch getrockneter Ingwer oder Cassia-Zimt. Also es gibt ja auch Ceylon-Zimt, der ist milder. Der Cassia-Zimt, der wird meistens verarbeitet in Gebäck und so, weil der billiger ist. Aber wenn man selber Zimt verwenden, unbedingt Ceylon-Zimt, auch Safran sollte man nicht essen oder Safranersatz. Auch Aubergine, das ist eins der wenigen Lebensmittel, die direkt auf die Gebärmutter einwirken. Auch die sollte man meiden, und Stangensellerie. Ne, das sind so die Lebensmittel, die zu viel Bewegung hervorrufen können, vor allen Dingen eben im Unterleib, was man in der Schwangerschaft vor allen Dingen am Anfang nicht möchte.
Mhm. Ja. Ich möchte noch mal auf die Übelkeit zu sprechen kommen. Oft ist es ja in den ersten 12 Schwangerschaftswochen so, dass den Frauen übel ist aufgrund des Hormons, was da eben so ansteigt, das HCG, glaube ich, so heißt es. Mhm. Und da sagt man ja, und ich habe auch die Erfahrung gemacht in meinen Schwangerschaften, dass viele kleine Mahlzeiten gut sind, um einfach nie so wirklich einen richtig leeren Magen zu haben, damit dann die Übelkeit nicht kommt. Das steht jetzt so ein bisschen im Widerspruch zu dem, dass die Übelkeit daherkommt, dass der Magen übervoll ist sozusagen.
Ja, nicht so ganz im Widerspruch. Eine Überforderung ist meine Beobachtung in der Praxis, vor allen Dingen, wenn die Frauen eben abends zu viel und zu spät und das, was wir benannt haben, essen, was eine Überforderung des Magens ist, weil Übelkeit ist nach der chinesischen Medizin ein quasi aufsteigendes Magen-Qi, und das, was ich im Magen habe, soll ja nach unten weitergehen und nicht nach oben weitergehen. Das heißt, ich sollte nicht so viel essen, ich sollte mehr diese gekochten Sachen essen, ich sollte nicht zu viel Sachen essen, die viel Verdauungsfeuer brauchen. Und da gehören eben neben den rohen Lebensmitteln auch Milch und Milchprodukte dazu. Die brauchen sehr viel Verdauungsfeuer. Eben auch Produkte, die zu dieser Nesselbildung neigen, wie die Süßigkeiten und alles, was so sehr kompakt ist, auch Smoothies oder Fruchtsäfte, Limonaden, also was eine konzentrierte Süße oder überhaupt sehr konzentriert, sehr dicht ist. Ich beschreibe das ganz gerne manchmal damit, dass Nahrung ja auch eine Form von Information ist. Ja, und wenn wir sagen, alles ist Information, und ich zu viel Information auf einmal aufnehme und nicht nur von der Nahrung, sondern wir sind ja eher so eine informationsüberflutete Zeit. Deshalb ist auch wichtig, wie ich esse, das Thema Achtsamkeit, esse ich nebenbei, ja, dann kaue ich auch nicht ausführlicher. Wir wissen es ja, gut gekaut ist halt verdaut. Das heißt, dadurch erleichtere ich die Arbeit auch für meinen inneren Kochtopf. Ich kann viel besser spüren, was tut mir gut, was nicht. Ich habe eine sinnliche Befriedigung. Und oder wenn ich vor dem PC irgendwie sitze und esse und ich habe vielleicht eine schlechte Nachricht, die ich lese, oder beim Frühstück die schlechten Nachrichten aus der Zeitung. Das muss ich alles mitverdauen. Ja? Das heißt, diese Kraftzentrale verdaut alles, was wir aufnehmen. Und das finde ich auch diese schöne Betrachtungsweise, die ja auch in unserer Kultur beheimatet ist. Wir kennen das alle, wenn wir ein kompliziertes Buch lesen, dann sagen wir auch, das ist aber eine schwere Kost, ja, oder an einem Gedanken herumkauen oder eine schlechte Nachricht, die mir auf den Magen schlägt, ja. Wir kennen das, dass wir eigentlich wissen, wir müssen alles verdauen. Mhm. Und diese Kraftzentrale ist dafür zuständig, das heißt, auch da für die Schwangere, dieses achtsame Essen, bewusst essen, sich die Zeiten nehmen, sich vielleicht auch mal, wenn es zu hektisch ist, wenn es geht, rauszunehmen aus dem Familienkontext und diesen Rhythmus zu behalten. Und zu den kleinen Mahlzeiten, wenn ich natürlich, das sind mit Sicherheit dann nicht 10 kleine Mahlzeiten, sondern es sind vielleicht dann 5 kleine Mahlzeiten, dann habe ich natürlich nicht so viel Information auf einmal, wie wenn ich 3 Mahlzeiten esse oder 2. Deshalb widerspricht es dem nicht. Das heißt, ich sollte das tun, was den inneren Kochtopf nicht überfordert. Und das ist nicht nur, wie viel Mahlzeiten, sondern auch, was ich esse und wie es zubereitet ist. Und das Thema Achtsamkeit, Bewusstsein. Und dieses frühe Abendessen, was eben leicht für diesen inneren Kochtopf zu verarbeiten ist, ist eine ganz zentrale Sache. Es gibt auch Dinge, die man, wenn man eine Übelkeit hat, also das würde jetzt zu tief greifen, das sind Sachen dann für eine Einzelbehandlung. Es gibt nicht die Übelkeit, Schwangerschaftsübelkeit nach der Schneesmedizin. Das wird viel differenzierter betrachtet, wo die herkommt. Das können auch zum Beispiel emotionale Dinge sein, also Druck, Anspannung. Mhm. Alleine wenn ich schon Druck, Anspannung, dieses Wort habe, merke ich, ich ziehe mich zusammen. Die Energie fließt nicht frei. Das ist wie wenn ich einen Deckel auf meinen inneren Kochtopf mache, dann funktioniert das System auch nicht so gut. Und auch da werde ich solche Zeichen wie Übelkeit haben. Das heißt, diese emotionale Sache, die natürlich in der Schwangerschaft Ängste, Gefühl von fremdbestimmt zu sein, aus dem Rhythmus zu sein, irgendwas funktioniert nicht, können auch dazu beitragen. Ja, mhm. Und ein paar ganz einfache Dinge, die man ausprobieren kann, auch da gibt es keine Patentlösung, sondern das, was ich jetzt allgemein weitergeben kann und ich nicht eine Einzelberatung, ein Glas heißes Wasser, man kann eine Thermoskanne nehmen oder der Gatte bringt es morgens ans Bett. Heißes Wasser mit ein bisschen Zitronensaft drin, das ist eine Möglichkeit, oder 1-2 Dinkelzwiebacke.
Ja, genau. Habe ich auch schon gehört.
Mhm. Ne, ganz langsam gut kauen, bevor man aufsteht. Ja, und was auch sehr hilfreich ist, ist zum Beispiel Hirse, mhm, in Form von einem Porridge oder einer Suppe oder als Beilage zum Beispiel. Da ist auch hilfreich, die einfach vorher anzurösten.
Mhm. Das ist ja spannend.
Mhm. Ne? Weil alles, was ich anröste, das Getreide zum Beispiel generell anzurösten, erleichtert nochmal diese Transformation der Nahrung, die Umwandlung der Nahrung, führt mehr Wärme zu. Das ist grundsätzlich bei jedem Getreide, auch wenn ich mir ein Porridge mache, eine gute Möglichkeit, um das quasi das System nochmal zu optimieren, eben die Arbeit zu erleichtern. Also auch was das Thema Übelkeit anbelangt.
Ja, ja. Ja, und es gibt halt auch so ganz unterschiedliche Ausmaße an Übelkeiten. Ne? Also es gibt ja auch diese ganz heftige Übelkeit, wo man kaum noch was bei sich halten kann. Und ja, nur das, also falls jetzt jemand zuhört, die jetzt so ganz, ganz schlimm betroffen ist, davon sprechen wir hier wahrscheinlich jetzt gerade nicht.
Nein, das gehört dann in der Ja, das gehört dann wirklich in der Einzelberatung auch. Aber dann, da kann man natürlich was machen, aber wir besprechen jetzt hier eher allgemein.
Genau, genau. Also es gibt eben diese sozusagen diese normale Schwangerschaftsübelkeit, so die ersten 12 Wochen. Die haben ganz, ganz viele Frauen, die dann auch rapide abnimmt ab der 12. Woche. Also bei mir war das danach so schlagartig weg, weil der HCG-Spiegel dann eben wieder so stark auch sinkt. Und die Hyperemesis, also wo es dann richtig schlimm ist mit der Übelkeit, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Nur das Genau, dass man das nochmal kurz so eingeordnet hat, ja.
Unbedingt, ja.
Ja, Antoni, ich habe noch so verschiedene Sachen, die in Schwangerschaft, aber auch so im Leben halt spannend sind. Also was kann man da machen? Ich frage mich halt, ob wir da so ein bisschen durchrauschen können, weil ich glaube, toll ist, dass du jetzt schon so ein bisschen das Prinzip erklärt hast, ne? Weil das sich ja auf ganz, ganz vieles auswirkt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nachfrage, was kann man gegen Schlafstörungen machen, denke ich mal eben auch die letzte Mahlzeit, wenn die nicht allzu spät eingenommen wurde, dass das schon helfen kann. Was ist denn überhaupt nicht allzu spät? Also was wäre das für dich? Was wäre eine gute Uhrzeit?
Eigentlich vor 19 Uhr. So, es soll aber alles kein Stress sein und soll noch diese soziale Komponente natürlich wichtig sein. Aber meine Empfehlung ist dann oft, gerade in der Schwangerschaft, vielleicht selber schon mal ein vorgezogenes Abendessen zu haben und für den sozialen Aspekt dann später nochmal vielleicht mit der Familie zu essen oder mit dem Partner zu essen, aber das ist das Optimale, damit es gut quasi verstoffwechselt wird und ich auch eine entsprechende Schlafruhe habe. Auch da, was Schlaf anbelangt, ist es immer auch empfehlenswert, nicht zu viel zu trinken mehr am Abend. Manche vergessen es zu trinken, was oft mit einer Kälte zu tun hat. Also da, wo viel Kälte ist, dann möchte man nicht viel trinken. Also da gilt es erstmal auch quasi etwas gegen die Kälte zu machen mit einer entsprechenden Ernährungsweise. Aber wenn ich dann denke, ich muss abends noch nachholen, viel zu trinken, dann habe ich natürlich dann auch eher nächtliche Toilettengänge, die auch den Schlaf stören. Auch da quasi, gerade wenn ich vielleicht kalte Hände, kalte Füße habe, da noch meine Empfehlung. Das ist was ganz Einfaches und das werden auch viele merken, wenn sie das mal eine Woche gemacht haben, heißes Wasser zu nehmen oder zumindest Leitungswasser und das Mineralwasser wegzulassen oder ein Mineralwasser, was nicht so viele Mineralien hat. Ja, also kann ja jetzt keine, werde hier jetzt keine Produkte nennen, aber das kann ja jeder quasi, ist auch lokal unterschiedlich nachvollziehen. Ja. Ja, das ist ganz, ganz wesentlich. Und dann die Lebensmittel weglassen, die quasi Schlafstörung ist ja nach der chinesischen Medizin, da müsste ich jetzt wieder ein kleines anderes, einfaches, sehr schönes Modell erklären, was aber vielleicht auch zu weit führt, kann man auch mal in Büchern nachlesen, was ich Kerzenmodell nenne, was so ein bisschen dieses Yin und Yang beschreibt, dass quasi die Aktivität, die Wärme und die Ruhephasen und die nährenden Phasen in der Balance bleiben. Und eine Schlafstörung heißt, da ist dann Aktivität da. Ich bin nicht in dieser Ruhephase. Und alles, was aus der Ernährungsweise quasi noch Unruhe reinbringt, also wir nennen das Hitze, zusätzlich quasi diese Flamme, die für diese Bewegung und Aktivität steht im Sinne von einer Kerze, die sollten wir vermeiden. Das heißt, hier kommen wieder die scharfen Gewürze ins Spiel. Also da gehört auch Knoblauch dazu, Chili, Cayennepfeffer, alles, was ich vorhin auch schon genannt hatte, getrocknete Ingwer gehören dazu, aber auch zu stark bittere Tees. Also Thymian ist zum Beispiel auch etwas, was man auch im Hinblick auf Frühschwangerschaft für Abgänge vermeiden sollte. Die sind ja teilweise, ist Thymian in Erkältungstees enthalten, da sollte man darauf achten. Also solche sehr bitteren Sachen, und da gehört eben auch der Kaffee dazu, die eher eine trocknende Wirkung haben, die sollte man vermeiden, um auch da quasi eine andere Schlafruhe zu haben. Das ist wie eine Schlafhygiene, die wir aus anderen Bereichen kennen, runterfahren, nicht mehr Fernseh schauen, also das System runterfahren und nicht noch mit irgendwas anheizen, also wie diesen scharfen Gewürzen, scharfen Essen am Abend dann noch, das ist kontraproduktiv. Also das ist auch was, was man auf jeden Fall noch nutzen kann. Und eben gezielt dieses Nährende, Einfache mit den Kraftbrühen beispielsweise, Porridges, Eintöpfe, alles, was auch so ein bisschen suppiger ist, sage ich mal. um da entsprechend Flüssigkeit, was für dieses Kerzenwachs bei der Kerze steht, zu nutzen, um das wieder in eine Balance zu bringen. Das ist wichtig, ja.
Und das dann gerade so zum Abend hin, so diese warmen, vielleicht eher suppenartigen Gerichte, oder?
Genau, genau. Und also alles, was das System nicht so sehr belastet, was dann in der Nacht eben weiterarbeiten würde. Einfachheit, wenn wir dann nochmal diese Metapher nehmen, dass alles eine Information ist, auch Nahrung eine Information ist. Das heißt, das muss kein wahnsinnig komplexes Gericht sein, sondern eine einfache Alltagsküche. Also so wie ich das auch letztendlich in meinem Kochbuch weitergebe. Einfache Alltagsküche, wenn ich gute Zutaten nehme, ist es trotzdem sehr schmackhaft. Das heißt, wenn ich nicht so viel Information in der Speise am Abend habe, kann ich die auch einfacher verdauen. Ja? Und das, was Hitze macht, was trocknet, wie Kaffee, scharfe Gewürze, auf jeden Fall abends weglassen und sowieso in der Schwangerschaft eher vorsichtig und mild würzen.
Ja, ich würde gerne noch so ein bisschen Angst nehmen wollen, weil ich so meine Hörerinnen kenne, wenn ich dann irgendwas empfehle so oder empfohlen wird in einem Interview, dann kommt ganz schnell so, oh Gott, ich habe das aber anders gemacht oder so. Also ich hatte einmal ein Interview mit einer Ernährungswissenschaftlerin, die meinte, naja, wenn wir immer unsere Kinder verloren hätten, ne, dann gäbe es uns als Spezies heute gar nicht mehr. Also früher hat man gar nicht auf Ernährung geachtet und das gegessen, was eben da war, und das hat gut funktioniert. Also es ist so, man kann ja so tendenziell so ein bisschen vielleicht auf die Sachen achten, aber nicht so, wenn ich jetzt dann mal Zimt gegessen habe, dann ist es ganz schlimm oder irgendwas.
Nein, natürlich nicht, aber früher hat man sich ja auch traditioneller ernährt, ne? Also dann waren solche Dinge wie permanent Knoblauch, Ingwer und so, die waren ja nie ein Thema, ne? Deshalb erwähne ich das. Und natürlich ist das nicht tragisch, sich einfach ein bisschen Ceylon-Zimt in den Porridge zum Beispiel zu machen. Aber manche sind ja sehr scharfes Essen gewohnt, so sich da ein Stück weit eben zurückzunehmen, vor allen Dingen beim Abendessen, auch gerade was das Schlafen anbelangt, ist elementar. Genau. Was ich auch empfehle, kann gerne auch jeder mal ausprobieren, ist Weizentee. Also einfach die ganzen Weizenkörner zu nehmen, 2 bis 3 Esslöffel auf 0,3 Liter Wasser kochen für 20 Minuten und diesen Sud abends trinken. Das ist wie so ein kleiner Schlaftrunk. Mhm. Nach einer Woche merkt man da auch schon den Unterschied. Setze ich auch gerne in den Wechseljahren, beispielsweise, da gibt es ja auch Schlafstörungen, oder bei Hitzewallung, was auch in der Schwangerschaft auftritt, ist ein sehr gutes einfaches Mittel, um quasi Ruhe zu bringen. Ja,
ja.
So im guten Sinne. Mhm.
Vielen Dank.
Ja.
Dann würde ich gerne nochmal auf was anderes zu sprechen kommen. Verdauungsbeschwerden, sowas wie Darmkrämpfe, Blähungen, Verstopfungen. Mhm. Hast du da noch irgendwas, wo du sagst, das kann gut helfen?
Ja, also eine grundsätzliche Sache, Blähungen haben teilweise eben auch mit hektischem Essen nebenbei im Stehen oder Gehen. Also hier nochmal dieses achtsame Essen, dass ich gut kaue, dass ich im Sitzen bin, das entspannt auch die Verdauungsorgane. Ausatmen, nicht Ruhe reinbringen. So, das ist das eine. Dann ich sagte ja am Anfang schon, alles, was quasi eine Überforderung für das System ist, kann sich in Verdauungsbeschwerden äußern. Und da gehören eben auch Blähungen dazu. Also auch da nochmal konkreter selber zu spüren und nach, wann bekomme ich denn Blähungen? Ja, was war vielleicht im Hinblick auch auf die Empfehlung, die ich gegeben habe, mit mehr Kochen, weniger rohe Nahrungsmittel, besonders abends eben darauf zu achten, wo kann ich für mich da selber auch was rausfinden, wo dann noch eine Stellschraube ist, was ich verändern kann. Das ist das eine. Ja. Mhm. Wenn es zum Beispiel um Verstopfungen geht, die können unterschiedlicher Natur sein. Das eine kann trockenheitsbedingt sein. Auch da geht es wieder darum, was wir eben bei den Schlafstörungen hatten, zu vermeiden, zu viel hitzebringende Lebensmittel, also scharfe Lebensmittel, oder das ist wahrscheinlich für die meisten nicht so relevant, Fleischsorten wie Wild oder Lamm, auch die sind heiß, auch die bringen Hitze quasi und können zu Trockenheit führen, auch zu viel Kaffee oder grüner Tee oder schwarzer Tee, also wenn es wieder zu bitter wird. Und als Gegenmaßnahme eben auch hier wieder mehr, die Thematik gibt es auch in den Wechseljahren, das ist jetzt nicht schwangerschaftsspezifisches, wenn es Verstopfung gibt, auch da wieder mehr diese Porridge, also weniger diese trocknenden Lebensmittel, die auch viel Salz haben. Salz wirkt trocknend, also viel Käse, viel Brot, viel Backwaren. Wenn ich Fertiggerichte habe, habe ich auch oft einen hohen Salzanteil, das heißt Salz trocknet. Also wenn das möglich ist, das auch ein bisschen zu reduzieren und mehr Porridge, ich bin wieder bei der Suppe, bei dem Eintopf, der Auflauf, mehr in die Richtung zu gehen, natürlich ausreichend Wasser zu trinken. Ja. Und wenn ich das nicht tue, weil ich vielleicht mit Kälte zu tun habe, dann ist wieder meine Empfehlung, das heiße Wasser mal auszuprobieren, um auch genügend Flüssigkeit zu haben und meinen Stoffwechsel insgesamt anzuregen. Ja, im positiven Sinne. Also auch heißes Wasser leitet auch Nässe aus. Also es ist für viele Dinge, wir haben das ja auch im Ayurveda als eine Empfehlung, nicht in der chinesischen Medizin. Das ist etwas, was man ganz einfach umsetzen kann und sehr hilfreich ist.
Ja? Ja, und man hat ja in der Schwangerschaft auch ein erhöhtes Blutvolumen und von daher brauchen wir auch einfach mehr Flüssigkeit. Genau. Also mehr Trinken in der Schwangerschaft ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich denke, genauso wie in der Stillzeit, vielleicht können wir da noch kurz einen Schwenk hinmachen. Wir sprechen jetzt schon eine ganze Weile, aber dass wir noch kurz auch zur Stillzeit kommen. Das war, fand ich total beeindruckend, dass ich beim Stillen, also kaum, dass das Baby angedockt hat, sofort einen unglaublichen Durst gespürt habe. Das fand ich schon sehr spannend, wie mein Körper das reguliert hat.
Ja, vielleicht noch ganz ergänzend, das trifft aber auch für die Stillzeit zu. Sie haben von Krämpfen auch, oder du hast von Krämpfen auch gesprochen. Krämpfe haben meistens mit Kälte zu tun. Also das heißt, zu viel kalt wirkende Nahrungsmittel, also thermisch kalt, Südfrüchte, Lebensmittel, die eigentlich im Sommer gehören, also Gemüsesorten, viel rohe Lebensmittel, also die bringen zu viel Kälte und je nachdem, wie meine Veranlagung ist, ist es eine Überforderung für mich. Es kann aber auch Kälte, also gerade was die Geburt anbelangt, über, ich sag mal, während der Geburt sind wir ja oder auch berate auch viele Frauen mit Menses-Beschwerden. Während der Menstruation sind wir sehr empfindsam, was Kälte anbelangt. Das heißt, es kann viel schneller Kälte in den Unterleib eindringen, wenn es im OP zum Beispiel oder auch im Zimmer zu kühl ist oder wenn bei einer im Kaiserschnitt kalte Instrumente verwendet werden, dann kann Kälte eindringen und wenn der Organismus, der sich ja erstmal wieder regenerieren muss, der hat viel Blut verloren, die Milch muss quasi produziert werden. Also es gibt ganz viele Dinge, die ich zu tun habe, dann schaffe ich das vielleicht auch nicht, die Kälte rauszubringen. Ja, auch da ist wichtig, Wärme, warme Ernährungsweise, warme Thermik und eben im Vorhinein zu schauen, dass das Geburtsambiente warm ist. Also nicht nur das wissen, denke ich, viele, die damit zu tun haben und du besonders, eine warme Atmosphäre insgesamt, dass es elementar wichtig ist. Und da gehört aber auch die Temperatur dazu.
Ja, spannend. So, ne? Ja, spannend.
So, das heißt, das kann eine Ursache für Krämpfe sein, die man natürlich dann auch mit der chinesischen Medizin mit verschiedenen Verfahren ausleiten kann. Auch das ist jetzt keine Tragik, ne? Man sagt, oh Gott, sondern dann kann man was tun. Aber um zu erklären, wo können Krämpfe herkommen, thermisch kalte Ernährungsweise, aber auch klimatische Kälte. Ja. Ja. Aus dem Raumumfeld zum Beispiel.
Spannend. Ja? Ich merke schon, ich könnte mit dir stundenlang weitersprechen, weil du wirklich bei jedem, bei jedem Phänomen, was man so haben kann, ja ganz tolle, umfangreiche Antworten hast und die auch irgendwie logisch klingen, ne? Also die man dann sofort wieder, ja, stimmt eigentlich. So.
Ja.
Wir sind ja eben nicht nur so rein physischer Körper, sondern es geht ja auch darüber hinaus, weil du gerade auch so kurz noch so die Atmosphäre angesprochen hast, ne? Mhm. Die Wärme nicht nur als Temperatur, sondern auch noch darüber hinaus als Atmosphäre auch wieder warm.
Ja.
Das finde ich toll, wenn man das so verbindend sich anschaut, ne? Wie das alles so miteinander verwoben ist.
Genau. Und das ist eben die chinesische Medizin, die betrachtet alles.
Ja.
Ne? Ja. All diese Dinge werden mit einbezogen.
Ja, das ist spannend.
Ja.
Magst du noch ganz schnell anteasern sozusagen,
für die Stillzeit,
was man machen kann in der Stillzeit, genau, um vielleicht den Milchfluss anzuregen, die Rückbildung zu fördern? Wahrscheinlich gibt es da auch jedes Mal wieder was, aber dass man doch sowas, so einen kleinen Stups, was wäre dann wichtig zu sagen?
Was vielleicht wichtig ist, wenn schon gestillt wird, nicht zu viel saure Lebensmittel zu essen oder zu trinken, also Orangensaft und so weiter, weil es eben zu einem wunden Kinderpopo führen kann.
Ich erinnere mich.
Aber auch, wenn man an sauer denkt, merkt man schon, es zieht sich zusammen. Wir wollen ja im Fluss bleiben. Also die Milch will auch im Fluss bleiben oder der Wochenfluss will im Fluss bleiben. Das heißt, Stauung zu vermeiden, also auch da wieder auf emotionaler Ebene im Fluss zu bleiben, aber das zu vermeiden, was Stauung hervorrufen kann von der Ernährungsweise, sind das eben zu viel saure, zusammenziehende Nahrungsmittel. Auch da gilt wieder, das so einfach zu gestalten für unser System, dass gut und schnell Milch produziert werden kann, die ja aus dieser Kraftzentrale produziert wird. Nach der chinesischen Medizin ist Milch auch eine verfeinerte Form des Blutes, quasi. Und auch da gilt wieder, was kann einfach Qi produzieren? Und ich muss ja viel Qi produzieren, so nicht nur während der Schwangerschaft, sondern besonders in der Stillzeit, aus dem dann Blut und Säfte und eben auch die Milch produziert wird. Das heißt, auch da, gerade für diejenigen, die Fleisch essen, kann ich immer nur wiederholen, Kraftbrühen. Das ist mit das Einfachste, um da entsprechend einfach verwertbares, zu transformierendes Qi aufzubauen.
Ich muss da ganz kurz mal einhaken, weil ich immer denke, wenn das alles zusammenhängt und wir haben die, also ich selbst bin Vegetarierin, schon Ewigkeiten
auch.
Und ich, genau, ich und ich frage mich, ja, und ich frage mich halt so, ob nicht, also wenn Tiere geschlachtet werden, also selbst die Biotiere, die Demeter, das Demeterschwein, sage ich mal, kommen ja auch zum Schlachthof und so weiter und sind dann diesen Ängsten ausgeliefert und diesem Stress und dann eben das Schlachten, ist das nicht auch alles da drin? Also jetzt bei einer Hühnerbrühe, Kraftbrühe, ist dann da nicht auch diese Todesangst, steckt die da nicht auch mit drin? Nur mal so ganz doof gefragt.
Ja, wenn wir, ich sag mal, auf den Anfang zurückgehen, die Betrachtungsweise, dass alles Qi ist, alles Energie ist. Und natürlich ist auch eine Emotion oder ein Zustand von einem Tier eine Energie. Und das ist auch das, was ich sage. Es gibt erstmal kein grundsätzlich gutes oder schlechtes Nahrungsmittel. Wichtig ist, ich muss es verarbeiten können. Und da kommt auch die westliche Ernährungswissenschaft immer mehr dahin. Es ist nicht nur relevant, was drin ist, sondern es muss ankommen bei mir. Ja, und was kommt dann auch an? Und natürlich habe ich bei einem tierischen Lebensmittel, egal ob das Fleisch ist oder ob das ein Milchprodukt ist, habe ich schon mal die ganze Information des Tieres. Mhm. Wir haben ja darüber gesprochen, Nahrung ist auch eine Information. Das heißt, ich habe eine viel dichtere Information, die mir grundsätzlich viel Chi geben kann, aber ich muss sie umwandeln können. Das heißt, alles, was ich aufnehme, muss ich umwandeln können. Und all das, was du jetzt angesprochen hast, auch vielleicht ein Tier, was Angst hatte, getötet zu werden, das muss ich auch mitverdauen.
Genau, ja, so. Und vielleicht ist es ja, also ich weiß, also ich kann mir vorstellen, was du meinst. Und deswegen ist es besonders wichtig, dann eben auch ein Tier zu wählen, das ein gutes Leben hatte, nehme ich an, weil das genau. halt schon ganz viel aus dem Boden gezogen hat und viel Licht und viel genau. Aufgenommen hat aus der Umgebung, viel mehr als wir, die wir ja meistens dann doch irgendwie zu Hause sitzen, könnte ich mir vorstellen, dass das dann vielleicht möglicherweise überwiegt, also gegenüber der Angst am Ende oder so.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das gilt aber auch für Pflanzen, ne? Wie ist der Boden, wie ist das Klima, wie gehen die Menschen damit ja. um, die es, es ist ja, wenn wir von diesem Gedanken, alles diese Energie fließt natürlich auch alles ein, wie der Mensch damit umgeht, der das pflanzt und erntet und so weiter. Selbst wie ich das im Laden einkaufe und mir das jemand quasi präsentiert. All diese Faktoren sind wichtig. Und da ich auch selber schon sehr lange vegetarisch lebe und das vollkommen nachvollziehen kann, wenn es jemand nicht möchte, also kein Fleisch essen zu wollen, ist meine Empfehlung dann erstmal, können Sie sich vorstellen, einfach nur eine Kraftbrühe im Sinne von einer Hühnerbrühe zu essen, wo Sie wissen, wo kommt das Tier her, wie ist es geschlachtet worden und so weiter. Also es muss für mich persönlich stimmen und natürlich kann ich auch lang gekochte Gemüsebrühen machen. Die haben zwar nicht so die Power, aber wenn das für mich emotional auch besser passt, da ist wichtig, dass da Hülsenfrüchte drin sind. Schwarze Bohnen sind zum Beispiel super gut, auch für die Stillzeit oder für gerade für das Wochenbett dann. In China wurde traditionell über Stunden wurden Sojabohnen gekocht, ja, um diese Kraft aus der Sojabohne den Frauen zur Verfügung zu stellen. Also dieses lange Kochen, dass diese Energie reingeht, schwarze Bohnen, Azuki-Bohnen, also und damit eine gute Gemüsebrühe zu machen, ist auch eine gute, wichtige Grundlage, um damit quasi weiterzugehen. Ne? Kichererbsen, ja. Linsen, Sesam ist eine gute Sache, also auch für die Milchbildung. Wir sind ja jetzt noch für die Milchbildung. Maronen, einen kleinen Anteil von Walnüssen zum Beispiel. Das sind Dinge natürlich, die man auch einsetzen kann für die Milchbildung. Und natürlich der klassische Stilltee, Fenchel. Ne? Also Fenchel, Anis, Kümmel ist ja. Auch aus der chinesischen Medizin eine gute Möglichkeit für die Milchbildung und den Milchfluss.
Ja, ja. Wie ist es denn, gerade eben hast du Walnüsse erwähnt, überhaupt mit Nüssen? Die sind ja auch eigentlich roh, können aber auch geröstet werden. Mandeln oder Haselnüsse oder so, finde ich, schmecken ja geröstet nochmal ganz anders. Und wer von der traditionellen chinesischen Medizin aus ist eher gut, also oder lieber roh dann?
Also auf jeden Fall hilfreich. Jede Verarbeitung verändert das Lebensmittel in seiner Wirkung. Und das ist genauso wie beim Getreide. Wenn ich das röste, mache ich es von der Thermik her wärmer. Ich gerade beim Getreide beugt es auch dieser Nässebildung vor. Also hat viele Vorteile. Und auch zum Beispiel Nüsse über Nacht in Wasser einzuweichen. Auch das vereinfacht die Verträglichkeit, ja. Und wir haben ja, auch das wissen wir eigentlich aus der Tradition, das, was wir, ich sag mal, wenn jemand krank ist, geben. Also es macht einen Unterschied, ob ich jetzt einen Apfel zum Beispiel roh esse oder ob ich den reibe. Also ich kenne das auf jeden Fall noch mit der Glasreibe, den Apfel reiben und dann diesen geriebenen Apfel. Der hat eine andere Wirkung, der ist einfacher verträglich für mich, wenn ich geschwächt bin. Und das auch selber auszuprobieren, gerade im Hinblick auf, wie geht's mir danach? Was macht das mit mir, mit Blähung und so weiter? Das selber auch auszuprobieren, andere Dinge mal
Ja, oder eben auch ganz lange zu kauen. Ne? Da hat man ja dann auch einen ähnlichen Effekt, ne? Wenn man ganz, ganz lange kaut. Ich habe mal irgendwo gehört, jedes Essen sollte eigentlich getrunken werden. Also im Sinne von, man kaut so lange, bis es halt einfach eine Flüssigkeit geworden ist und dann erst schluckt man runter.
Genau.
Das ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen ein Allheilmittel vielleicht. Weil man
ja, aber das ist ja das, was ich gesagt habe. Gut, gekaut ist halt verdaut. Ne? Also das erleichtert quasi meinen inneren Kochtopf, dem Magen die Arbeit. Da ist schon ganz viel vorverdaut.
Ja,
ja. Super. Also auf jeden Fall.
Ja, Antonia, ich danke dir wirklich sehr. Also die Stunde ist total verflogen und ich hätte, wie gesagt, noch tausende Fragen. Aber du hast ja viele Bücher geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie viele, 5 oder so, ne? Also schon einige.
Ja, wobei ich gleich dazu sagen möchte, für diejenigen, die sich für Bücher interessieren, ich habe jetzt kein explizit für die Schwangerschaft Buch geschrieben, aber ich habe hier zum Beispiel, das nennt sich
Kochbuch für Frauen
ab 40. Und dieser Titel, zum Titel, der ist natürlich aus Marketinggründen so gewählt, weil Frauen im Alter von 35 lässt die Funktion dieses kleinen Kraftwerkes nach, was man auch die Mitte nennt, die energetische Mitte nach der chinesischen Medizin. Das ist also diese Kraftzentrale, die lässt nach im Alter von 35. Da wurde dann 40 draus, weil das klingt ein bisschen besser. Aber es ist ein Kochbuch, in dem auch diese ganzen Dinge vorher beschrieben sind, diese allgemeinen Empfehlungen und 110 Rezepte. Nur 10 sind nicht vegetarisch und vegan, die alle dafür da sind, um die Mitte zu stärken, also diese Kraftzentrale optimal zu nutzen. Das heißt, für alle, die die Kraftzentrale optimal nutzen wollen und möchten, Schwangerschaft, Menschen, die mit Gewichtthemen haben, auch für Männer, Wechseljahre, Mensesbeschwerden, ist es im Prinzip ein Buch, was einfach verständlich ist, alltagstaugliche Rezepte hat und was man auch in der Schwangerschaft empfehlen kann.
Vielen, vielen Dank. liebe Antonia, ja, ich danke dir sehr. Ich wünsche dir noch weiterhin alles Gute, sehr viel Erfolg bei deiner spannenden Arbeit und schön, dass du da warst.
Das wünsche ich dir auch und vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Sehr, sehr gerne. Ja, das war es mit dem Interview mit Dr. Antonia Danz. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen, hast viele gute neue Erkenntnisse für dich sammeln können und magst vielleicht auch das ein oder andere umsetzen. Ich auf jeden Fall werde das tun, denke ich, mit dem warmen Wasser. Ehrlich gesagt mache ich das sowieso manchmal und werde dann immer schief angeguckt, warum ich warmes Wasser trinke, aber ich habe so das Gefühl, es tut mir gut. Und jetzt habe ich noch mehr eine Idee, warum das vielleicht so sein kann. Und vielleicht hast du ja auch irgendwas für dich rausgreifen können, wo du sagst, oh ja, das probiere ich mal aus. Ich glaube, bei der Ernährung ist es immer wichtig, nicht zu streng nach irgendeinem System zu leben oder nach irgendeiner Ernährungsempfehlung zu leben, um auch vielleicht gerade, wenn man ein bisschen mit Essstörungen schon in Verbindung gekommen ist oder schon mal sowas erlebt hat oder eine Schwierigkeit hatte mit Essen. Und das geht ja vielen jungen Frauen auch so. Und um das nicht wieder zu reaktivieren, finde ich es auch wichtig, falls du so eine Geschichte haben solltest, dass du gut auf dich achtest. Ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen alles Liebe. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da bei YouTube, wo du das auch sehen kannst. Und du kannst mir natürlich auch gerne eine Rezension dalassen, auf Spotify zum Beispiel oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst oder siehst. Auch auf Instagram kannst du mich finden unter die.friedliche.geburt und auch da freue ich mich über deine Kommentare, Fragen vielleicht auch noch, die du hast oder vielleicht auch, was du ausprobieren hast, schreib es mir gerne bei Instagram oder bei YouTube in die Kommentare. Ich freue mich sehr darüber. Ich wünsche dir alles Liebe und bis bald. Deine Christine.